Ja, ein schönes Lied, das wir gerade noch gesungen haben. Für diejenigen, die nicht wissen, wo dieser Text steht, das ist der fünftletzte Vers in der Bibel, Offenbarung 22, Vers 17. Wo wir das gerade eben gesungen haben, da ging mir nochmal so durch den Kopf, dass das wirklich ein Aufruf ist. Und das möchte ich einfach am Anfang dieser Predigt in den Raum stellen. Vielleicht mag ja irgendjemand hier in diesem Raum sein, der dieses Wasser des Lebens noch nicht hat. Dem kann ich einfach nur zurufen, erstens, es gibt's umsonst. Und das Wasser des Lebens gibt's nur bei dem Herrn. Und dann, die Garantie kann ich auch aussprechen, weil nämlich der Herr diese Garantie auch ausgesprochen hat, weil Gott diese Garantie in der Bibel gegeben hat, dann wirst du nicht mehr dürsten. Dann hast du genug Wasser fürs Leben. Als ich die Predigt für heute vorbereitet habe, da habe ich mich auch an die Losungen herangemacht. Allerdings habe ich nicht den Losungsvers genommen wie Alfred. Das ist auch passend. Also wir hatten uns jetzt nicht abgesprochen, also deswegen passt das ein klein wenig. Die Herrnhuter Losungen, die stehen ja bei uns auf der Webpage auf der ersten Seite. Kleine Werbung dafür, auch durchaus mal drauf zu gucken. Die Datei, die ich da immer einpflege, die enthält einige Spalten, die seht ihr nicht, weil die eigentlich auch nicht unbedingt interessant sind. Da gibt's eine Spalte und da steht oben drüber Sonntag. Und ich habe mich immer so gefragt, was machst du denn wohl mit dieser Spalte? Ich gucke immer mal drauf, was denn so nach dem Kirchenkalender dieser Sonntag dann entsprechend heißt. Gut, mit einigen Sonntagen, da kann man durchaus was anfangen. Mit dem Namen des heutigen Sonntags muss ich ehrlich gestehen, obwohl ich nun viele Jahre mich mit der Bibel nun beschäftige und weiß, dass der Herr mein Herr und Heiland ist, aber den Namen, vielleicht habe ich mal gehört, aber noch so nicht vernommen. Dieser Sonntag, der sechste Sonntag nach Ostern, heißt Ex Audi. Ich bin da so ein bisschen an meine Schulzeit erinnert worden. Latein, audire, hören, ex audire, heraushören, Imperativ, erhöre, du sollst erhören. Da bin ich ein bisschen neugierig geworden und habe mal nachgeforscht, wo kommt denn das überhaupt her? Warum nennt man diesen Sonntag so ex audi? Ich bin da zu keiner schlüssigen Lösung gekommen. Ich weiß allerdings, aus welchem Vers dieser Ausspruch kommt. Vielleicht kann mir jemand anders ja hinterher nochmal dabei helfen. Aber der Vers ist auch aus dem Psalm. Und das ist auch ein Psalm von David, nämlich der Psalm 27. Nicht der 16, sondern 9 Psalmen weiter. Und ich möchte einfach mal 4 Verse aus diesem Psalm vorlesen. Der erste Vers von David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Nachdem ich allerdings diesen Vers schon gelesen habe, das war gestern im Laufe des Tages, da ist mir so richtig was abgefallen. Ich danke für all diejenigen, die heute Morgen zu mir gesagt haben, sie haben für mich gebetet und sie tun es auch. Wisst ihr, der Stein, der war gestern schon abgefallen, dass ich diesen Vers gelesen habe. Ja, vor wem soll ich mich fürchten? Wir brauchen uns überhaupt nicht zu fürchten. Ich brauche mich hier nicht zu fürchten. Gott, gib mir die richtigen Worte und ihr braucht euch nicht zu fürchten. Gott hilft euch. Aber der Psalm geht weiter, ich will die nicht komplett lesen. Vers 7. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Und genau aus diesem 7. Vers kommt eben dieser Ausspruch ex audi. Der steht im Lateinischen, ich habe mir die Vulgata nochmal genommen. Ich muss allerdings gestehen, also ich bin nicht mehr flüssig des Lateins, das ist wirklich viel zu lange her. Deswegen brauche ich immer durchaus das Wörterbuch dabei. Aber ich habe festgestellt, aha, der steht dort wirklich schön am Anfang, so als Bekräftigung. Und am Anfang, als ich dieses gelesen hatte in den Losungen der Herrnhuter Gemeinde, beziehungsweise in dieser Datei, da habe ich zunächst gedacht, dass dieser Begriff von Gott selbst kommt, an uns. Nein, David sagt es, erhöre mich, Herr. Mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig, erhöre mich. Vers 11, lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenen Pfad wegen meiner Feinde. Und der 14. Vers, harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Das gilt für alle, übrigens auch für die Herzkranken. Harre auf den Herrn, dein Herz sei stark. Das heißt, wir können in dem Herrn, wenn wir auf ihn harren, können wir davon ausgehen, dass wir ein gefestigtes, ein starkes Herz bekommen. Das ist doch eine Zusage. Der David, der hat das in vielen Situationen seines Lebens hat das erlebt. Alfred hat da ganz kurz mal so das mal angedeutet. Nicht? Ein Leben, was rauf und runter ging. Und darauf konnte er sich immer verlassen, obwohl er auch durch die tiefsten Tiefen gegangen ist und auch die größten Sünden begangen hat. Ja. Aber das ist etwas, an das, was er sich festhalten konnte. Mein Wunsch wäre, dass dieses Resultat, was David am Ende dieses Psalms stellt, dass das einfach ein Leitvers für uns alle ist. Ich sage ihn nochmal, harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Thema dieser Predigt, ich muss ehrlich gestehen, obwohl ich im Vorfeld auch mit Karl Ingo, der hatte mich nämlich gefragt, weil er ein bisschen Lieder aussuchen wollte, was ist denn so deine Idee? Da habe ich ihm etwas wohl gesagt. Nur ganz ehrlich, bis gestern war mir das noch nicht ganz klar, dass ich darüber spreche. Und wisst ihr, wie ich darauf gekommen bin? Ich habe nämlich bei diesen Herrnhuter Losungen habe ich weitergelesen. Da gibt es nämlich neben dem Losungsspruch gibt es auch den sogenannten Lehrtext. Ab und zu gucke ich da wo mal rein. Manchmal kann ich da was mit anfangen, manchmal nicht. Ist ja auch nicht so, dass es eine gewisse Regel ist, die man dann nimmt. Aber wisst ihr, der Vers, der dort angegeben ist, steht in Apostelgeschichte 4, Vers 13. Und da steht, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte, ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Faszinierend. Wisst ihr, warum das faszinierend ist? Dass Gott wirklich mit einem so spricht. Das hat mich dann doch gestern doch ein bisschen umgehauen. Wer kann sich an die Predigt vom letzten Sonntag erinnern? Gemeine Frage. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Ich weiß es noch. Ich habe es nochmal angehört. Da hat hier der Bruder Udo Biermann gestanden und hat etwas über den Johannes erzählt. Ein paar Verse aus dem Johannesbriefen hat er genommen. Und damit war für mich alles klar. Nicht? Also genau das, was ich so als eines der Themen dem Karl Ingo schon mal angedeutet hatte. Petrus, das muss es sein. Und deshalb stehe ich hier einfach in aller Ruhe und denke, dass das auch ein Thema ist, was uns alle auch angeht. Ich habe eine Überschrift über diese Predigt gesetzt und ich war ein bisschen am Überlegen, was könnte denn so passend sein. Und der Petrus, das ist schon eine interessante Person. Aber ich habe da etwas drüber geschrieben, wo wir alle was mit anfangen können. Ich habe die Überschrift drüber geschrieben, Petrus, ein Mensch wie du und ich. Und übrigens, liebe Frauen, ich könnte jetzt auch Petra sagen, ein Mensch wie du und ich, ja, also mit der nötigen Ehrfurcht. Das ist nicht nur eine Ansprache an uns Männer, sondern das geht uns alle an, was dem Petrus widerfahren ist. Wenn ich jetzt das Leben des Petrus von dem, was wir von ihm wissen, in der Bibel komplett nehmen würde, dann würde die halbe Stunde, die ich mir jetzt vorgenommen habe, bei weitem nicht ausreichen. Da wären etliche halbe Stunden dran. Und auch das, was ich mir jetzt so vorgenommen habe, das in 30 Minuten hineinzubekommen, ist auch schon eine kleine Herausforderung. Aber es sind so einige Ereignisse aus seinem Leben, die ich einfach mal vor unsere Blicke stellen möchte. Ich möchte mich jetzt nicht um den Brief des Petrus oder um einen der beiden Briefe des Petrus kümmern, sondern mir geht es eigentlich ein bisschen so um sein Leben an sich. Vor 3 Tagen, da haben wir, hoffe ich zumindest, an Christi Himmelfahrt gedacht. Warum sage ich hoffe ich? Weil ich will es mal so krass formulieren, wie es ist, weil die Welt davon einen Vatertag gemacht hat. Da ziehen dann Horden von, nicht unbedingt nur Vätern, sondern von denjenigen, die es, weiß ich nicht, für sich für den Anspruch nehmen, Vater sein zu wollen, wie auch immer, ziehen mit irgendwelchen alkoholischen Getränken durch die Gegend und machen einen drauf. Und ich frage mich schon seit Jahren, wie tief kann eigentlich ein Land der Dichter und Denker, ein Land, wo Luther geboren ist, die Reformation ins Leben gerufen hat, wie kann eigentlich ein Land noch tiefer, was den Glauben betrifft, was das Christentum betrifft, noch fallen, wenn es darum geht, christliche Tage, ich möchte ihn nicht den Tag an sich als Feiertag, aber das Ereignis, ja, was das so gigantisch ist für die Christenheit, nämlich die Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus. Wie weit kann doch eigentlich Volk noch weiter runtergehen, nicht? Indem es alles einfach auswischt? Ich habe mir heute die Frage gestellt, warum? Natürlich, ganz klar. Wer diesen Tag wirklich begeht und daran denkt, dass Christi Himmelfahrt gewesen ist, der bekennt auch ganz klar damit, dass unser Herr und Heiler, nachdem er gestorben ist, am Kreuz auf Golgatha, dass er wieder auferstanden ist. Das ist ein Bekenntnis. Und nicht nur das, sondern dass er vor den Augen von Zeugen gen Himmel auffährt, entrückt wird. Und wenn wir uns das einfach mal überlegen, das ist ein so faszinierendes und gigantisches Erlebnis. Ich würde mal sagen, völlig unlogisch. Bar jeder Logik der Menschen. Und trotzdem hat diese stattgefunden. Und genau dieses will die Welt einfach verleugnen, dass wir es mit einem Herrn und Heiland zu tun haben, der lebt, der auferstanden ist. Das haben wir zu Ostern bekannt. Ich finde diesen Ruf, den wir uns da gegenseitig immer zusagen, er ist auferstanden, das bekennen wir damit. Und nicht nur das, sondern dass er jetzt im Himmel ist. Er kommt einmal wieder. Und das will diejenigen, die daran nicht glauben wollen, die wollen das wegwischen, hinwegtun. Also, das existiert nicht. Dann wird ein Vatertag von gemacht. Aber ein Zeuge von diesem Ereignis, der es war, wie kann es auch anders sein, wegen meiner Predigt natürlich, klar, das war der Petrus. Ich will die Verse einfach mal vorlesen, die in Apostelgeschichte 1 dort stehen. Und als er mit ihnen versammelt war, also der Herr mit den Jüngern, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Ein Hinweis auf Pfingsten, 10 Tage später. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Das lag vor ihren Blicken, ne? Die Römer, die das Land in Besitz genommen haben und die Israeliten, die einfach nicht mehr Herr ihres eigenen Landes waren. Das war eigentlich für sie so das Vordringliche. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Er wird es irgendwann mal richten, aber nicht in dieser Zeit, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich habe jetzt die Elberfelder Übersetzung vorgelesen. Das habe ich auch schon mit einem besonderen Grund gemacht, weil dieser Vers so deutlich macht, wie der Auftrag nicht nur für die Jünger, sondern für uns alle ist, dass wir mit dem Heiligen Geist bewaffnet, wir als diejenigen, die ihn kennen, als unseren persönlichen Herrn und Heiland, wir haben den Heiligen Geist in uns. Er wohnt in uns. Und mit seiner Kraft können wir nämlich genau das machen. Wir können Zeugen für ihn sein. Und wir können in alle Enden der Erde können wir sein Evangelium verkünden. Das ist übrigens ein Aufruf, der auch dem Petrus gegolten hat, der dort gestanden hat. Aber nicht nur ihm, sondern wir wissen, dieser Aufruf, der gilt uns allen. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Ich muss dann kurz einen Moment drüber nachdenken, denn das ist ein so unmögliches, aber ein so gigantisches Ereignis. Ich weiß nicht, ob wir uns das so verblicken, malen können, dass der Herr leibhaftig, das heißt in seinem Leib, ja auferstanden ist, dort gestanden hat. Als er da im Kreise seiner Jünger gewesen ist, da haben sie ihn angefasst. Das heißt, es war wirklich sein Leib und vor ihren Augen fährt er in den Himmel. Mit allem technischen Verstand, den wir Menschen so mit dem Laufe der Jahre angehäuft haben, wir können wohl mit dem Flugzeug nach oben fliegen. Ne? Dann gibt es auch so nette Spielzeuge, ich weiß, ob ihr das schon mal gesehen habt, auf dem Wasser, so mit irgendwie so einem Rucksack auf dem Rücken und dann wird mit so einem Wasserstrahl, man treibt man sich hoch. Ja? Das ist nichts dagegen mit dem, was hier beschrieben wird. Da steht der Herr und er wird entrückt in den Himmel. Eine Wolke nimmt ihn auf. Was für ein gigantisches Ereignis. Mensch, wenn der Herr das kann, wenn Gott das kann, was gibt es denn eigentlich in meinem Leben, was mir in irgendeiner Weise noch Angst macht? Wenn der Herr in der Lage ist, das zu tun, wenn der Herr in der Lage ist, aufzuerstehen, wenn der Herr in der Lage ist, den Tod zu besiegen, alle physikalischen Gesetze hinweg zu tun, was gibt es denn da eigentlich für uns, was uns in irgendeiner Weise noch hindern sollte, unseren Glaubensweg zu gehen? Was sollte irgendwie da sein, was uns in irgendeiner Weise noch so sehr Kummer bereitet? Sicher, er hat uns nicht versprochen, dass wir als gläubige Christen ein Leben auf Rosen gebettet erleben werden, ohne Leid oder sowas ähnliches. Steht nirgendwo in der Bibel. Wer das glaubt, der hat die Bibel noch nicht komplett gelesen, wollte ich an der Stelle sagen. Sondern ganz im Gegenteil, gerade uns, die wir an ihn glauben, die wir ihn aufgenommen als unseren Herrn und Heiland, sagt er sogar zu, dass wir durch Leiden gehen werden. Und für etliche sogar, dass sie für ihn durch den Tod gehen werden. Na klar ist das mein innerstes Gebet, dass ich das persönlich nicht erleben muss, weil ich so ein Schissbüchs bin, ich Frank Kalms. Also hier in der wohlbehüteten Umgebung, da mag ich durchaus noch den großen Macker rauskehren, aber wenn es da nach draußen geht, vielleicht spreche ich euch da aus dem Herzen heraus, nicht? Aber trotzdem, was gäbe es dann da, was uns in irgendeiner Weise unseren Glauben wegnehmen sollte? Eigentlich gar nichts. Und das erlebt der Petrus hier. Dann geht es weiter. Ich will nicht alles lesen. Im Vers 13 steht dann, und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal. Sie sind also vom Ölberg wieder zurück, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und dann wird eine Aufzählung gemacht von denjenigen, die dabei sind. Sowohl Petrus als Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der Alpherer und Judas, der Sohn des Jakobus. 11 Namen. Und ganz am Anfang, da steht der Name Petrus. Ich persönlich, und das hat eine Zeit gebraucht, gestehe ich ehrlich zu, ja, ich persönlich glaube an die inspirierte Bibel, an das Wort Gottes, so wie wir es hier in Händen halten. Ich bin davon fest überzeugt, dass Gott Möglichkeiten, Wege und Möglichkeiten gibt, Menschen Worte in den Mund zu legen, in die Hand zu legen, einen Brief zu schreiben, der genau das ausdrückt, was Gott gern möchte. Und wenn hier Petrus am Anfang steht, dann hat das seine Begründung. Ich hatte ja schon mich gerade geoutet, dass ich also in der Schule so mit Latein zu tun hatte. Es schied sich damals so ein bisschen so die Welten, nicht? Also da waren dann 95%, die Französisch genommen haben. Das ist klar, weil es eine Sprache ist, die man auch spricht. Und dann gab es so eine Schar von 5%, zu denen ich dann zählte, die Latein genommen haben. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, warum. Also ich habe mit Sprachen überhaupt nichts am Hut. Und ich habe mir gedacht, Latein, okay, das kommt mir so mit Mathematik und so, kommt mir eher am nächsten. Das kann man alles schön lernen. Und tja. Was ich da allerdings von mitgenommen habe, das will ich gerne hier mal kurz einflechten. Wir haben einen Lehrer gehabt, der uns darauf geschult hat, den Text einfach mal richtig zu lesen, so auseinanderzunehmen. Und wisst ihr, das hat mir einfach Spaß gemacht. Und die Bibel, kann ich euch nur sagen, ist ein hervorragendes literarisches Werk, wo man alle diese Stilrichtungen, die es so in der Literatur gibt, alle wiederfinden kann. Ich will es mal anders ausdrücken. Viele Schriftsteller, die haben die Bibel als Grundlage genommen, um ihre literarischen Werke einfach anzureichern, weil die Stilmittel, die da drin sind, die sind so faszinierend. Ein Stilmittel ist eben die sogenannte Steigerung oder negative Steigerung, je nachdem, wie man es sieht. Und das findet man oftmals bei Aufzählungen. Und wenn in der Bibel Aufzählungen getätigt werden, dann nicht immer, aber können wir sehr oft davon ausgehen, dass es darum geht, dass entweder eine Steigerung durchgeführt wird, im positiven wie im negativen Sinne. Und hier steht der Petrus ganz am Anfang. Und das hat schon seinen Grund. Diejenigen, die mich kennen und wissen, dass ich ja nicht nur die gedruckte Bibel nehme, um sie zu untersuchen, sondern auch elektronische Werkzeuge nehme, mit denen man heutzutage ja viel machen kann, die wissen, ich werde sicher mal eingegeben haben, wie häufig taucht denn Petrus auf in der Bibel. Ich möchte diese Frage, die der ein oder andere vielleicht im stellt, durchaus mal vorwegschicken. Also, ich habe mal gesucht, der Name Petrus im Neuen Testament taucht 149 Mal auf. Das sagt mir erst im Moment gar nichts. Und dann habe ich ganz einfach mal Johannes mal eingegeben. Von Johannes lesen wir, das ist der Jünger, den der Herr lieb hatte. Und von dem Johannes, der Name taucht 132 Mal auf. Nun gibt es ja auch den Johannes den Täufer. Das heißt also, Petrus erscheint namensmäßig sogar noch mehr. Wenn man weiter in der Bibel guckt, Paulus 155 Mal. Das ist jetzt allerdings immer die Elberfelder Übersetzung. Ich weiß, bei den anderen Übersetzungen habe ich es nicht gemacht, ob es da ähnlich wird, aber ähnliche Anzahl wohl sein. Das heißt also, Paulus und Petrus, die sind so auf gleicher Ebene. Vielleicht für diejenigen, die es nur interessiert. Ich habe auch mal Abraham genommen, weil ich gedacht hatte, Mensch, der Urvater der Israeliten, 179 Mal. Okay, das ist eine wichtige Person, die auch in der Geschichte der Israeliten eine wichtige Rolle spielt. Aber uns soll es heute mal um den Petrus gehen. Keine Angst, also ich lese jetzt keine 149 Bibelstellen vor. Wie gesagt, dann wäre die Zeit komplett weg. Ich möchte einfach nur drei Begebenheiten, weitere Begebenheiten nach der Himmelfahrt noch aufgreifen. Um diesen Petrus einfach mal deutlich zu machen, warum er zu dem geworden ist, der er ist. Ich hatte mir einen Vers noch aus seinen Briefen, hatte ich mir nochmal aufgeschrieben, der, wenn ich ihn jedes Mal lese, dann geht mir immer wieder das Herz auf. Vielleicht wisst ihr, welchen Vers ich meine oder welche zwei Verse ich meine. Es ist 1. Petrus 1, Vers 18 und Vers 19. Passend übrigens auch heute zu dem, wo wir das Abendmahl noch feiern werden. Dort sagt er, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Das ist ein Vers, der, wenn ich ihn höre, wenn ich ihn lese, da stellt sich eine gewisse, ja, das Herz wird ruhig und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie ist der Petrus dazu gekommen, zu so einem Menschen zu werden, der von dem wir solche Verse lesen in der Bibel? Ein kleiner Rückblick. Petrus, eigentlich Simon, Petrus, der Name ist griechisch, im Hebräischen Kephas. Ich bin des Hebräischen überhaupt nicht mächtig, deshalb muss ich da so oder so immer nachlesen. Aber heißt das gleiche, Stein und Fels, wissen wir auch alle. Der war Fischer. Das erste Ereignis, wo der Herr ihn aufgegriffen hat, war, wo sie gefischt haben und nichts gefangen haben. Und er ihnen gesagt hat, fahrt nochmal raus. Völlig widersinnig, am Tag nochmal rauszufahren und nochmal die Netze auszuwerfen. Haben sie trotzdem gemacht. Und damals hatte Petrus schon, im Urtext steht, Rabbi, Lehrer, zu dem Herrn gesagt. Das heißt, er muss irgendetwas schon von ihm gehört haben. Und nachdem er gesehen hat, was für ein Wunder der Herr dort verbracht hat, dass die Netze voll Fische gewesen sind, da blieb für ihn nichts anderes übrig. Da ist er dem Ruf des Herrn einfach gefolgt und ihm nachgegangen. Hat einfach so seine Arbeit dahingelegt und hat gesehen, es gibt einen wichtigeren Auftrag. Petrus, ich hatte mir ein paar Sachen aufgeschrieben, so als Zusammenfassung, so, die recht interessant sind. Petrus war derjenige, der mit bei der Verklärung des Herrn dabei gewesen ist. Er war im Garten Gethsemane dabei. Allerdings bei beiden Situationen hat er nicht nur besonders gute Rolle und Figur gemacht, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Er verleugnete den Herrn. Das werden wir auch noch mal hören. Aber er predigte als erster Apostel das Evangelium zu Pfingsten. Da werden wir vielleicht nächste Woche in der Pfingstpredigt auch noch etwas zu hören. Er wirkt als erster Apostel ein Wunder. Soll das mal nachlesen in der Apostelgeschichte? Ja, ist wirklich so. Und nicht nur das, er weckte als erster Apostel auch einen Toten auf. Das heißt, er war mit einer Macht ausgestattet vom Herrn und in seiner Kraft konnte er diese Dinge vollbringen. Und er war der erste Prediger vor den Heiden, nicht vor den Israeliten, sondern hatte den Auftrag bekommen, hinauszugehen und das Evangelium weiterzutragen. Und als erster Apostel stand er vom Sanhedrin, vor dem obersten Gericht der Israeliten, wo sie ihn angeklagt hatten. Also dieser Petrus, das ist schon eine interessante Person, der eine ganze Menge schon erlebt hat. Ich fange mal mit dem ersten Ereignis an, was mir zu den Kopf gekommen ist. Und zwar steht das in Matthäus 14. Nicht nur da, sondern dieses Ereignis, das finden wir auch in anderen Evangelien wieder. Und zwar geht es da um das Wandeln auf dem See. Zunächst die Verse. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihnen an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, der Herr, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf den See einherging. Und als die Jünger ihn auf den See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien voll Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Zunächst mal so weit. Was ich mal gemacht habe, ist, ich habe mal so geguckt, Wikipedia, C.G. Genezareth, Größe. Also ich persönlich bin noch nicht da gewesen. Vielleicht bietet sich ja noch mal die Gelegenheit, dass ich irgendwann mal mitfahre. Der See Genezareth, habe ich gelesen in Wikipedia, kann je nach dem Wasserstand bis 21 Kilometer lang sein. An der breitesten Stelle 13 Kilometer breit. Wenn man einmal rumzufahren möchte, sind das ungefähr 53 Kilometer. Es muss ein faszinierender See sein. Ich kenne nur Bilder und Bilder können einfach nicht alles aussagen, als wenn man da vor Ort gewesen ist. Die Berge reichen recht nah an den See heran, was also auch dazu führt, dass, wer sich so ein bisschen so in Thermik und so auskennt, dass dieser See, obwohl er da recht ruhig oftmals liegt, durchaus Stürme entwickeln kann, die sind nicht von schlechten Eltern. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Für diejenigen, die hier in Ostfriesland wohnen und vielleicht auch mal so an der Küste mal sind, ich bin da des Öfteren, weil ich unsere Gegend einfach so faszinierend finde. Unsere Emsmündung, wenn wir so am Kampner Leuchtturm stehen oder so Plewart und mal rüber gucken da auf dieses tolle Kraftwerk von RWE, was da gebaut worden ist. Naja, kein toller Anblick, aber auf jeden Fall mal so eine Fixierung, ja, also zur holländischen Grenze rüber. Dann sind das 8 Kilometer. Wenn mir jemand sagen sollte, Frank, nimm bitte ein Boot, zunächst ist kein Wind da, und ruder mal gegen den Wind, oder beziehungsweise Wind ist da nur im Entgegen, und ruder mal mit dem Boot darüber, dann würde ich vielleicht so leicht an die Stirn tippen und sagen, nicht mit mir. Da suche ich mir doch jemanden, der vielleicht ein Motorboot hat, oder setze mich in mein Auto und fahre einmal komplett über leer und wieder hoch. Das ist schon anstrengend, wer das mal gemacht hat. Ich selbst habe so ein kleines Angelboot zu Hause. Und wenn man da mal so sitzt und mal so durchzieht, also wenn ich dann so schnell bin, wie ein Fußgänger nebenbei herläuft, dann ist das gut. Aber sagen wir mal so, ich weiß nicht genau, wie lang die Strecke gewesen ist. Wir wissen wohl, wo der Herr gewesen ist. Da steht in einer öden Gegend und sie sind dann rübergefahren über den See an das nordöstliche Ufer. Vielleicht sind es 12 Kilometer gewesen, vielleicht auch 10, keine Ahnung. Aber wie dem auch sei, also so eine Strecke zurückzulegen, das ist schon eine Herausforderung. Nehmen wir mal gehen wir mal davon aus, es sind 15 Kilometer, die sie zurückzulegen haben. Und mein Angelboot, ne, 2 bis 5 Stundenkilometer, dann kann man relativ schnell rechnen, 3 bis 7 Stunden würde ich dann brauchen. Ne. 3 idealerweise, wenn ich ständig 5 Stundenkilometer drauf hätte, ne. Und 7, wenn ich die 2 Stundenkilometer hätte. Und das würde ich auch nur hinbekommen, wenn ich keinen Gegenwind hätte. Was ich damit einfach mal ausdrücken möchte, ist, das war schon eine anstrengende Geschichte, die Jünger da vor sich hatten. Und dann kommt auch noch das Wetter dazu. Sie schrien vor Furcht. Sie haben einfach außer Acht gelassen, dass eigentlich einer mit ihnen war, obwohl er nicht vor Ort war, nämlich der Herr. Der war nämlich da und war am Beten. Und er hat sicher auch für die Jünger gebetet. Und als er gesehen hat, dass ihre Not so groß war, da kommt übers Wasser gewandelt, wieder so ein Ereignis, was bei jeder Logik da steht, aber so passiert ist, kommt er hin und tröstet sie, spricht ihnen Mut zu. Und dann passiert etwas, was den Petrus angeht. Da steht nämlich, und der Petrus antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ich will nicht sehr intensiv in diesen Vers hineingehen. Nur eine Bemerkung. Was für ein Vertrauen. Sag, dass ich zu dir komme. Auf dem Wasser. Mensch, ist der Petrus denn total durcheinander? Auch wenn er glauben könnte, dass der Herr auf dem Wasser läuft, wie kann er denn annehmen, dass er selbst auch auf dem Wasser laufen kann? Ja, das hat der Petrus wirklich für möglich gehalten. Das hat der Herr wirklich möglich gemacht, dass der Petrus dort auf dem Wasser gelaufen ist. Und mit einem Mal geht die Geschichte weiter, wir kennen sie alle. Und als er aber den starken Wind, ne, guckt um sich herum zu, sah, fürchtete er sich und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Und der Herr rettet ihn. Ich kenne da so ein Kinderlied, das kennt ihr sicher auch, in der Sonderschule viel gesungen. Nicht? Petrus, sieh nur zu Jesus, schau nicht auf dich selbst, den Wind und das Meer. Ich habe das immer gerne gesungen. Ne? Aber genau das drückt es aber genau aus, was uns auch angeht. Ne? Der Herr macht viele Sachen mit uns möglich. Er macht es möglich, dass wir auf dem Wasser laufen können. Und was tun wir? Wir gucken dann immer auf uns selbst irgendwann einmal. Gucken rumherum, gucken gar nicht mehr auf den Herrn. Und was passiert? Wir singen. Und wie schön die Reaktion vom Herrn selbst. Geht hin, ohne ihm zu beschimpfen, ohne böse auf den Petrus zu sein, sondern reicht ihm die Hand, hält ihn. Er fragt natürlich nach seinem Glauben, will ich aber jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber einfach diese Reaktion. Und was erlebt dieser Petrus dort mit dem Herrn? Wenn wir weitergehen in der Geschichte von Petrus, dann kommen wir zu einem Ereignis. Ich würde mal sagen, das ist sicher die dunkelste Lebenssituation, die der Petrus erlebt hat, die Verleugnung. Ich hatte mir jetzt die ganzen Verse ausgedrückt, die werde ich jetzt nicht lesen. Ich werde es einfach nur mal kurz die Dinge, auf die es mir hier ankommt, einfach mal eben deutlich machen. Der Herr wird gefangen genommen. Der Petrus führt noch eine große Rede vorher. Wenn alle dich verlassen, ich bleibe bei dir. Die Knechte, Kriegsleute kommen da in den Garten, Gethsemane, wir kennen alle diese Situation. Und der Petrus, Schwert drauf, und haut da das Ohr von dem Malchus ab. Das ist sicher eine mutige Tat, ne? Denkt man so, falscher Augenblick. Sagt der Herr ganz klar. Petrus, es kommt ein Augenblick, da wirst du für mich gerade stehen müssen. Da musst du zu deinem Wort stehen. Das steht nirgendwo in der Bibel. Ich sag's ganz einfach mal so. Das ist einfach der Aufruf, der da im Raume steht. Und dieser Augenblick, der kommt. Da kommt nämlich das Ereignis, dass der Herr dort hingeführt wird zum hohen Priester. Und wenn man alle Evangelien zusammennimmt, dann kann man sich ausmalen, wie das gewesen ist. Der Johannes kannte den hohen Priester. Der ist zum Türsteher dort hingegangen, wo vom Hof des hohen Priestergebäudes da, und hat kurz gesprochen und dann hat er den Petrus herbeigewunken, hier, wir können rein. Der Petrus setzt sich dann dort an ein Feuer und dann wird er, und das ist jetzt völlig egal, ob nur dreimal oder viermal, fünfmal oder sechsmal, wie man das zählt, wird er gefragt, ob er nicht auch den Jesus dort kennt. Und wir alle, wir kennen diese Situation. Wir kennen diese Geschichte. Da verleugnet er ihn. Er verleugnet ihn sogar so stark, in Markus ist da ein Begriff genommen, er verflucht sich sogar. Er schwört, nein, ich kenne ihn nicht. Und am Ende, und das finden wir nur in Lukas, nachdem er ihn dreimal oder viermal, fünfmal, sechsmal, je nachdem wie man es zählt, ihn verleugnet hat, da blickt der Herr auf Petrus. Können wir in Lukas nachlesen. Und dann lese ich mal aus Matthäus den Vers weiter. Und Petrus gedachte des Wortes Jesu, der gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Also an der Stelle muss ich echt gestehen, so gern ich durchaus mal die Hoffnung für alle zitiere, aber an dieser Stelle hätte ich mir doch gewünscht, dass dieses Wort mitgenommen wird. Deswegen habe ich hier aus der Elberfelder gelesen. Er weinte bitterlich. Es gibt viel Weinen und Trauer. Weinen kann süßlich sein, weil man Weinen braucht, um eine Situation zu überstehen. Weinen kann hilfreich sein. Weinen kann notwendig sein. Weinen ist notwendig. Übrigens auch wir als Herren der Schöpfung. Ja, also wenn uns auch mal eine Träne runtergeht, das ist nicht weiter schlimm. Genau, wir sind auch mit den Tränen Säcken geschaffen worden und warum sollten wir nicht auch weinen? Aber dieses Weinen, von dem hier die Rede ist, ist ein bitterliches Weinen. Wenn ich so an den Petrus denke, dann denke ich, Mensch, dieser Mann, der so viel erlebt hat mit dem Herrn, was macht er an der Stelle durch? Er, derjenige, der wirklich da gewesen ist und bekannt hat, ich bleibe bei dir, verleugnet ihn und sieht dann den Blick des Herrn. Die Blicke treffen sich und er wird daran erinnert und weint bitterlich, wo er rausgeht. Nehmen wir diese Situation einmal für uns. Wie sieht es denn in unserem Leben aus? Wie sieht es in meinem Leben aus? Ich bin Herr über mein Leben in vielen Lagen. Ich weiß im Vorfeld immer schon, wie es geht und wie es muss. Übrigens auch in geistlichen Dingen oftmals. Frage ich den Herrn danach? Manchmal nicht. Hinterher kriege ich die Quittung. Wenn es aber wirklich drauf ankommt, wie sieht es dann wirklich bei uns aus? Sagen wir mal ganz ehrlich in uns selbst. Haben wir nicht auch selbst mal solche Situationen erlebt? Ich habe solche Situationen schon erlebt. Und vielleicht für die Jungen unter uns, auch für die Älteren, einfach nur mal so als Hinweis. Als ich damals war noch Bundeswehr oder Zivildienstpflicht, ich hatte mich dann für die Bundeswehr entschieden, als ich zur Bundeswehr gekommen bin, da habe ich etwas verpasst. Ich habe verpasst, meinen Glauben zu bekennen. Ich bin 15 Monate bei der Bundeswehr gewesen. Und nach einer Woche, wo ich dann wieder nach Hause gekommen bin, am Wochenende, nach zwei Wochen war das erste Mal, und dann in die Gemeinde gewesen mit der Jugend, habe ich gedacht, Mensch, das nächste Mal, wenn du hingehst, du musst doch einfach auch den Kameraden sagen, du bist wiedergeborener Christ. Wisst ihr, ich will es einfach kurz machen. Ich habe es einfach verpasst. Ich habe den Dreh nicht mehr bekommen. Ich habe einfach nicht mehr den Dreh bekommen. Und das war meine bitterste Zeit meines Glaubenslebens, wo ich wirklich tief abgesunken bin. Ihr könnt in euer eigenes Leben einfach mal hineingucken. Vielleicht habt ihr auch so eine Bundeswehrzeit in eurem Leben. Und für die Jungen unter uns, solche Zeiten kommen und seid gerüstet. Wisst ihr, habe ich mir gesagt, für mich, mit des Herrn Hilfe, das soll mir nie wieder passieren. Ich weiß nicht, ob es mir vielleicht nochmal wieder passiert, aber bislang, auch wenn es mir viel Herzklopfen bereitet hat, bin ich immer beigegangen. Ich habe oftmals den Arbeitgeber wechseln müssen. Und jedes Mal, wenn es um eine Vorstellung gegangen ist, habe ich es mir angewöhnt. Am Anfang mit ordentlichem Herzklopfen, muss ich euch ganz ehrlich gestehen, ja, habe ich gesagt, ich bin wiedergeborener Christ. Aber dann war es aus. Das ist vielleicht auch die Lehre, die der Petrus hier rausgezogen hat, ne, aus seiner Verleugnung. Die letzte Situation, die ich ganz kurz noch anreißen möchte, ist die Beauftragung des Petrus, die wir in Johannes 21 lesen. Der ist wieder auferstanden. Kommt dort an den See und der Petrus, der Johannes, was machen die? Die fischen. Wie genau zeitlich das einzusortieren ist, weiß ich nicht. Ist aber vielleicht nicht ganz wichtig. Also nur in der Zeit, wo der Herr wieder auferstanden ist. Und dann erkennt Petrus den Herrn daran, dass genau die Situation wieder passiert, die am allerersten Mal, wo dem Herrn begegnet ist, auch passiert ist. Nämlich mit dem Fischen und den Fische fangen. Und dann kommt es zu einem Zwiegespräch zwischen dem Herrn und dem Petrus. Hast du mich lieb? Ja, ich hab dich lieb. Ich will da jetzt nicht auf Philia und Agape eingehen, auf die beiden Begriffe der Liebe. William MacDonald, ein sehr toller Bibellehrer, leider schon gestorben mit 90 Jahren, 2007, der hat in seinem Kommentar dazu geschrieben, dass man könnte es auch so übersetzen, der Petrus sagt, ja Herr, ich mag dich. Und dann kriegt er den Auftrag, weide meine Lämmer. Da kriegt der Petrus den Auftrag, um die Kleinsten der Gemeinde besorgt zu sein. Hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich mag. Hüte meine Schafe. Er kriegt den Auftrag, für die Älteren in der Gemeinde dort zu sein. Ein drittes Mal fragt der Herr, magst du mich, Petrus? Ja, Herr, ich mag dich. Weide meine Schafe. Ist das nicht schön? Nach dieser Verleugnung, die gar nicht so lange her gewesen ist, ja, setzt der Herr ihn in eine Position hinein, die so gigantisch ist, können wir uns gar nicht größer vorstellen, einen Auftrag, den er bekommen hat, nämlich als Hirte da zu sein. Übrigens, diese Bibelstelle, denke ich mal, macht sehr deutlich, dass die wahre Motivation für einen Dienst für den Herrn, für geistliche Arbeit, dass das einzig und allein die Liebe sein kann. Wenn du dich berufen fühlst, einen Auftrag für den Herrn zu tun, frag mal nach deiner Liebe zu dem Herrn. Wenn die da ist und brennt für den Herrn, dann ist das sicher auch ein Auftrag, den der Herr dir gibt. Am Ende sagt der Herr in diesem Gespräch dann, folge mir nach. Und wisst ihr, da kommt dann der Petrus wieder in seinen alten Trott hinein. Das überliest man oftmals bei dieser Begebenheit. Petrus wandte sich um und sieht den Jüngern nachfolgen, höchstwahrscheinlich der Johannes, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Komisch, ne? Er kriegt diesen großen Auftrag und was macht er? Guckt dann auf die anderen. Der Herr, der sagt ihm ganz knallhart, wo es lang geht. Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ich habe mir einen Satz hier hingeschrieben. Ich lese den gerne vor. Viel Versagen im christlichen Dienst entsteht dadurch, dass Jünger sich mehr miteinander beschäftigen als mit dem Herrn selbst. Das ist so. Eigene Erfahrung. Und jetzt schließt sich der Kreis. Wir sind wieder bei der Himmelfahrt. Der letzte Hinweis an Petrus und die anderen, das Evangelium zu verkünden. Und die Frage steht im Raum, wie steht das mit mir, wie steht das mit dir?